Das war synchron. Ah,
das war synchron.
Der beste Start, ihr genau.
Von unten super.
Ja. Moin. Ne?
Moin.
Prost.
Ja, Moin.
Ihr wundert euch vielleicht, liebe Frühschopper, was jetzt los ist hier. Warum besaufen wir uns hier am helllichten Tag? Dem ist nicht so. Andreas, klär uns doch bitte mal auf.
Ja, liebe Hörerinnen, wir sind endlich wieder zurück aus der Sommerpause und unser erster Gast ist ja Jörn Schumann. Das ist der Chef, einer der beiden Chefs, wir wollen ja korrekt bleiben, er ist einer der Chefs der Flensburger Brauerei, also für Thomas und mich auch so ein bisschen ein Heimspiel, wir erzählen gleich auch noch warum. Ja, und ich habe Herrn Schumann im Sommer getroffen bei einer Pressekonferenz hier in Flensburg, ich war für den NDR dort und es war die Vorstellung des Dampfrundums und wir haben kurz miteinander gesprochen, er hat so ein paar nette Geschichten erzählt über das Lager, da erzählen wir nachher auch, sagen wir auch noch ein bisschen was. Erstmal herzlich willkommen, Jörn Schumann.
Ja, moin. Ja,
Applaus.
Wir sitzen moin. Bei Ihnen.
Vielen Dank.
Ja, wir sitzen hier in dem sehr gemütlichen und großen Büro, das ich glaube, das ist so fast so groß wie das vom Bundeskanzler, würde ich sagen, ungefähr.
Ne? Na.
Aber es ist ein sehr traditionsreiches Büro. Also hier saßen schon alle Garanten der Flensburger Brauerei.
Oh, ja.
Und also das hat durchaus Tradition. Wir befinden uns ja in einem Gebäude, was 136 Jahre alt ist. Und da ist schon eine Menge Geschichte auch im Gebälk.
Und ihr hattet ja, glaube ich, vor 2 Jahren ein großes Jubiläum schon, ne?
Ja, genau. Also 135 war jetzt, jetzt muss ich rechnen.
Ja, war das?
1888 plus 135.
Also 100 kann ich auch noch erinnern, wollte ich gerade sagen.
Genau. Aber auf jeden Fall die Flensburger Brauerei, ja, ein großes Unternehmen. Und im ersten Moment, so bei der Recherche, habe ich geguckt, so ein Unternehmen, ich habe das Bier auch schon, kein Spruch, in den USA in der Hand gehabt. Das gibt es also wirklich weltweit. Und trotzdem seid ihr in Anführungsstrichen nur 280 Mitarbeiter oder 270, ne, glaube ich, oder?
Ja. Also genau genommen 274.
Ja,
also,
okay.
Aber stimmt, also wir sind mittlerweile in 48 Ländern der Erde verfügbar. Auch immer unter Flens, nicht überall mit Flasche, aber trotzdem immer mit unter der Marke. Das machen wir immer ganz gerne. Ja, da sind wir ganz stolz drauf. Also man freut sich auch selber, wenn man irgendwo unterwegs ist und plötzlich mal im Kühlschrank steht und dann dann die vertraute Flasche angrinst. Das ist immer großes Kino.
Mhm. Ja, das ist auch ein schönes Stichwort, die vertraute Flasche. Das ist ja auch also es gibt zwar ein paar Bügelflaschen im Bierbereich, aber das ist letztendlich so, ja, wenn man jetzt die in einen Sack stecken würde, man würde so reingreifen, würden wahrscheinlich 90% der deutschen Bevölkerung sagen Flensburger, oder? Das ist eine Flensburger, so wie bei einem Nutella-Glas, oder? Das ist eigentlich.
Ja, wir machen es dem Verbraucher ja ein bisschen einfacher. Wir schreiben es ja sogar noch drauf auf die Flasche.
Ja.
Das hilft natürlich. Aber das Interessante ist eigentlich das Geräusch der Flasche. Hm. Das Witzige ist, wir haben, ich glaube, vor 2 Jahren mal eine Untersuchung gemacht, haben wir gefragt, die Deutschen gefragt tatsächlich, von Flensburg bis nach Berchtesgaden, was ist das für ein Geräusch? Und ich glaube, 27% der Befragten haben ohne Hilfe, ohne alles richtig geantwortet, das ist eine Flensflasche.
Plopp.
Und das ist schon irre. Also,
ja.
Dass die Leute das Geräusch halt wirklich unfallfrei und auch korrekt dem Flens zuordnen, das finden, da sind wir echt ein bisschen stolz drauf.
Ja, kann man das als Audiomarke schützen? Oder?
Nee, weil das war genau der Punkt. Bei 27 geht es noch nicht. Man braucht noch ein paar mehr, aber wir wollten es eigentlich so ähnlich wie dieser Magenta-Jingle.
Ja.
Das Marke schützen lassen und wie heißt es so schön? Wir arbeiten dran.
Wir arbeiten sehr gut.
Ja, und ihr arbeitet ja wirklich dran. Es gibt ja jetzt ein neues Produkt auch in der Flens-Familie, wenn ich es mal so sagen darf. Also ich bin aufgewachsen mit Flensburger. Da gab es, glaube ich, nur Flensburger. Das Bier, das so ein bisschen bitterer ist als die anderen Marken, war immer so der Eindruck. Ja. Herber, ne? Also dieses klassische Flens. Thomas, ich haben schon gerade, als wir uns getroffen haben, drüber gesprochen. Unser erstes Bier haben wir in Horspel, Emmelspel-Horspel in Nordfriesland, hinter der Kirche.
Heimlich.
Komischer Platz.
Heimlich.
Ne, das war, glaube ich, 1986.
Ja.
Ich war 15. Du warst dann ja 14 wahrscheinlich.
Genau.
Dein
Bruder 13. Aber der hat Cola
getrunken. Der hat Cola getrunken. Genau. Aber ja, da gab's ja dieses eine Flens, glaube ich, nur. Und jetzt seid ihr, glaube ich, gibt's, glaube ich, 14 Produkte insgesamt. Und das neueste ist das Lager. Warum kann man ich sag's mal jetzt, ich will jetzt hier nicht zu sehr Fanboy sein, aber ein doch so gutes Produkt, warum muss man das nochmal verändern? Also warum ist das so wichtig zu sagen, wir brauchen da vielleicht, ich meine, dass es Wasser gibt und dass es Fassbrause gibt, ist noch was anderes, aber ein Lagerbier, ja.
Also die Antwort ist, glaube ich, nicht in zwei Sätzen zu machen. Also
wir haben ein bisschen Zeit.
Also erstmal muss man sagen, ja, das stimmt natürlich, Flens ist und war immer das herbste Bier im Markt. Man drückt das bei den Brauern unter Bittereinheiten aus. Flensburg hat 36 Bittereinheiten. Es gibt kaum ein Bier, was noch so bitter ist. Man muss sagen, die Biere waren auch früher alle durch die Bank im Schnitt ein bisschen bitterer als heute. Und man merkt aber, dass das Bittere sich so ein bisschen auch in der Konsumentenpräferenz verschleift. Also die mögen eher ein bisschen süffigere Produkte. Vielleicht sind wir als Generation auch mit anderen Produkten aufgewachsen. Wir haben halt Nutella gegessen und Cappuccino getrunken. Also man braucht immer ein bisschen länger, um ans Bittere heranzukommen. Das ist einfach sehr typisch und ist auch ein bisschen so dieses Erwachsenwerden. Was wir aber nicht wollen, wir wollen das Flens nicht weich spülen. Also deswegen haben wir gesagt, dann lieber ein anderes Produkt und ein süffigeres Produkt daneben stellen, als dass wir das Original dann irgendwann die Kanten und Ecken wegnehmen.
Ja,
aber deswegen bleibt es so, wie es ist und kriegt eher dann noch so eine Art Wingman wie bei Top Gun.
Okay.
Und dann sagt, okay, also wer das Herbe nicht mag, der kann dann gerne bei den anderen Produkten einsteigen.
Das Gold ist ja auch ein bisschen weniger, ne? oder ist das, täuscht das?
Also das Lager ist jetzt nicht das erste milde Produkt, das muss man sagen. Trotzdem bringt es noch was mit, was in der Vergangenheit nicht da war. Insofern, deswegen funktioniert das Produkt
auch. Genau, das ist wie bei Parfum, da gibt es ja auch die Flanker sozusagen, so verfeinerte oder veränderte Sorten und das Kernprodukt bleibt aber so, wie es ist.
Genau.
Und so ist es auch bei Flensburg. Ich glaube, das würde auch nicht funktionieren, weil, also ganz kurz meine Historie mit Flens, ich habe das erste mit Andreas zusammen getrunken, fand es viel zu bitter, bin dann auf Mallorca über Warsteiner und diverse andere, die heute mittlerweile nach meiner Meinung, das ist jetzt also keine bezahlte Werbung hier, aber es ist einfach Fakt, fast alle gleich schmecken, also selbst Becks schmeckte früher anders als heute, zumindest auf meiner Zunge, und dann bin ich irgendwann beim Flensburger geblieben und ich wohne jetzt seit 2012 in Solingen und trinke im Grunde kein anderes Bier als Flens, es sei denn, ich werde gezwungen, Alt oder Kölsch zu trinken. Da hat man manchmal
muss man dich aber zwingen. Ne?
Aber zu Hause, das Hausbier ist Flens geblieben. Allerdings auch Flensburger Frei, was überraschend nah am Original ist.
Und das ist ja auch keine Überraschung, weil man muss sagen, das Flens Frei ist nichts anderes als das Pilz, wo man dann den Alkohol rausgezogen hat. Also insofern muss das Geschmacksprofil auch sehr dicht beieinander liegen.
Ich will jetzt keine Geheimnisse verraten oder die werden Sie uns auch nicht verraten, aber die Frage A, das Flensburger, wie wir es heute, also das normale Pilz, das hat sich wirklich nicht geändert, oder? Das war vor 35 oder noch mehr, fast 40 Jahren, als wir das erste Bier getrunken haben, das schmeckte genauso, oder? Oder ist da mal ein bisschen dran rumgeht?
Jetzt muss ich sagen, ist meine Historie nicht ganz so lang zurück. Also insofern ist es immer schwierig mit einer Garantie. Aber ich würde behaupten, wenn ich jetzt unsere alten Brauer fragen könnte, die würden sagen, ja, es ist genau das.
Es ist das.
Es ist natürlich immer das Thema, wie ist das Malz im Jahr? Wie ist die Hopfenernte im Jahr? Also insofern wird es immer irgendwelche
ist ein Naturprodukt halt, okay.
Aber der Anspruch an das Produkt war immer der gleiche.
Gibt es da denn auch so wie bei Coca-Cola so eine geheime Flens-Formel, die ihr hier im Tresor habt, oder ist das gar nicht mehr so?
Es gibt bestimmt eine Formel, die unsere Brauer kennen.
Ja.
Ich bin nun kein Brauer, muss ich sagen, also ich kenne das daher nicht so gut, aber dass es jetzt so diese ganz, ganz geheime Formel gibt, wo nur die Geschäftsführung die eine Hälfte kennt und die Brauer die anderen und
so. Das ist nicht so dramatisch.
Aber wir haben das deutsche Reinheitsgebot. Also
genau, das ist
Namen. Es gibt vier Zutaten aus.
Das ist dann genau das. Und das wollte ich noch fragen, diese Geschichte mit dem, was Thomas gerade sagte, mit dem Frei, also mit dem, ich habe so den, als ich anfing auch, weil man wird ja zum Glück dann auch mal vernünftig und sagt, ey, alkoholfrei ist auch mal sehr gut und schmeckt auch inzwischen sehr. Also ich kann den Unterschied tatsächlich nicht mehr merken.
Ja.
Früher, auch beim Flens Frei, hatte ich so den Eindruck, schmeckt aber so ein bisschen, weiß ich nicht. Ne? Aber seit einigen Jahren so authentisch. Gibt es da ein anderes Verfahren inzwischen, zu sagen, hat man früher irgendwas gebraut und das wieder weggenommen? Kann man, oder wie ist das technisch, auch wenn Sie jetzt kein Brauer sind?
Also das, jetzt gibt es auch da wieder eine lange und eine kurze Antwort. Also die kurze Antwort ist, Alkohol ist einfach Geschmacksträger.
Ja.
Das heißt, wenn ich Alkohol entferne, geht einfach Geschmack verloren. Das ist halt so. Aber die Verfahren werden besser. So, wir haben gerade eine neue Entalkoholisierungsanlage investiert, weil die Verfahren eigentlich jeden Tag besser werden. Und man mehr Geschmack rettet aus dem Ursprungsbier als vorher. So, und deswegen hatten es die alkoholfreien Biere vor Jahren oder auch Jahrzehnten echt schwer, dann auch wirklich zu bestehen. Also es war so ein bisschen das spaßbefreite Bier. Mhm. Und mittlerweile sind die Biere auch schon sehr, sehr gut. Und das hängt natürlich auch dann vom Produktionsverfahren ab. Also wir produzieren ein echtes Bier und ziehen hinter den Alkohol raus. Mhm. Was den Vorteil hat, dass zum Beispiel ein alkoholfreies Bier aus unserem Hause kein Zucker enthält. Mhm. Und wenn ich ein alkoholfreies Bier herstelle und über eine sogenannte gestoppte Gärung, das heißt, die Hefe kommt gar nicht dazu, den entsprechenden Zucker in Alkohol umzuwandeln, dann habe ich trotzdem plötzlich echt einen hohen Zuckeranteil an der Bord. Deswegen lohnt es auch ab und zu mal auf ein alkoholfreies Bier mal raufzugucken, auf die Rückseite, und ob man gerade eine Zuckerbombe in der Hand hat,
okay, ja,
oder nicht. Weil es gibt durchaus auch alkoholfreie Biere. Wenn man da drauf guckt, hat man das Gefühl, man trinkt gerade eine Flasche Cola.
Ja, und beim Radler ist es auch ähnlich. Also tatsächlich sowohl, das ist, wir reden heute über die Brauerei, das ist immer so. Es ist ja, aber tatsächlich so, wenn man auch hier auf das Radler guckt und das mit anderen Radlern vergleicht, dann sind das sehr wenig Kalorien. Und das ist tatsächlich für mich auch ein Argument zu sagen, ich will irgendwas mit Geschmack, aber es darf halt nicht, ja, dann ins Uferlose gehen, ja.
Aber hat sich da denn auch die Einstellung so von der, Sie sind ja Teil der Geschäftsführung, auch so verändert über die Jahre? Weil klar, man ist natürlich ein Brauer, es ist ein Genussprodukt, also Alkohol, ne? Und wir wissen in der Gesellschaft, wie gefährlich Alkohol auch sein kann. Wir haben ja vorhin, als wir hier reinkommen, sagen wir, überall stand auch hier auf dem Schreibtisch und ich sagte, ja, möchte gerne was Alkoholfreies. Da sagten Sie, Herr Schumann, ja gleich, ja, hier gibt es auch nur Alkoholfreies. Also es wird hier nicht rund um die Uhr Bier getrunken bei Ihnen im Betrieb, natürlich. Nein, natürlich nicht. Aber ich sag, auch da gibt es so eine Art, Verantwortung. Also es geht ja auch um einen verantwortungsvollen Umgang am Ende mit dem Thema.
Also alle Brauer haben sich auf einen Ehrenkodex geeinigt. Also das ist auch jetzt nicht mehr eine Diskussion. Also dazu gehört zum Beispiel, dass man nicht Bier an Kinder bewirbt. Mhm. Das gehört sich einfach nicht, weil am Ende ist es natürlich etwas, ja, ich meine, nicht jeder kann mit dem Produkt halt gut umgehen. Mhm. Und auch das muss man lernen und der eine oder andere kann es halt nicht so. Und das muss man dann auch einfach respektieren, da muss man auch einfach einen Respekt selber haben und das nicht einfach jetzt wirklich bis zum Exzess treiben. Das machen wir Brauer eigentlich alle nicht. Mhm. Und auch hier nicht. Und man merkt, dass natürlich die Verbraucher bewusster werden. Also dieses, vier Leute feiern, einer fährt und trinkt halt an dem Abend nichts, ist, glaube ich, mittlerweile mehr en vogue, als noch vor unseren Jahren, als wir noch jung waren. Dass man auch das akzeptiert, wenn einer sagt, nee, ich möchte keinen Alkohol. Oder auch mittags halt kein Alkohol getrunken wird oder ähnlichen Sachen. Und deswegen ist das Alkoholfreie mittlerweile auch ein ganz normales Produkt in jeder Brauerei. Mhm. Also es ist jetzt kein, ich sag mal, Produkt mehr für Brauer, die das einfach machen müssen, aber sich eigentlich dabei fast vergewaltigt werden, sondern einfach die sagen, nö, pass auf, unser Stolz ist es auch, ein gutes Alkoholfrei herzustellen. Mhm. Oder auch ein gutes Radler-Alkoholfrei herzustellen oder auch eine Fassbrause. Das gehört natürlich normalerweise eigentlich zum guten Ton jeder Brauerei. Mhm.
Ja, das denke ich auch. Das ist einfach der Bewusstseinswandel, ähnlich wie fleischlose Produkte, Fleischersatzprodukte, dass da in der Gesellschaft ein Wandel stattgefunden hat, dass man sagt, es geht auch durchaus mal ohne. Ja. Und wenn ich feiern will und ein bisschen Beschwingtheit dazugehört, ist das auch okay. Und natürlich gibt es dann eben auch, aber ja, das ist dann eben ja immer schon so gewesen und wird sich wahrscheinlich auch in einer gewissen Kerngruppe nicht ändern, aber letztendlich glaube ich, dass es eher immer mehr wenn die Alternativen stimmen, also wenn das alkoholfrei einfach auch einen guten Geschmack hat und das Einzige, was ausbleibt, ist der Rausch, dann ist das für mich also in Ordnung, muss ich sagen.
Also es geht so weit, dass gerade in München wurde jetzt, ich glaube diese Woche, gerade der erste Biergarten, der alkoholfreie Biergarten,
ja, richtig, gelesen, genau.
Eröffnet. Das finde ich schon echt einen mutigen Schritt. Mhm. Aber warum auch nicht? Also
ja, gut dabei. Ja, also es hat ja auch Vorteile, ja, genau. Ja,
wir haben jetzt gerade, also ich habe jetzt gerade die Fassbrause, also die ist schön Zitronengeschmack, kalorienarm, das ist das, was ich im Moment brauche, sehr gut. Das passt ganz gut. Ja, das Unternehmen Flensburger Brauerei ist ja weiterhin im Familienbesitz.
Ja.
Nun gibt es ja immer mal auch Gerüchte, wie lange können die das noch? So, ne, im Sinne von, gibt es dann irgendwann Carlsberg oder die anderen großen Ketten, da gibt es wahrscheinlich öfter mal.
So ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, letzte Dorf, so was noch nicht eingenommen wurde.
Also, ich will jetzt keine Geschäftsgeheimnisse, ist doch klar, aber so, das ist schon das Ziel zu sagen, wir wollen eigenständig bleiben, oder kann man das gar nicht?
Also wir als Brauerei natürlich, aber ja, das im Zweifel natürlich entscheiden wir das gar nicht.
Ja,
also
ja,
wir würden natürlich gerne da bleiben, aber wir haben tatsächlich das Glück, dass die Brauerei über die ganze Zeit, soweit wir zurückdenken können, immer ein Familienbesitz war. Mhm. Und wir auch heute noch immer im Besitz dieser Familienmitglieder sind. Mhm. Und diese Familienmitglieder sind einfach sehr, sehr langfristig orientiert. Die sprechen halt von ihrer Brauerei. Mhm. Und das ist ja nicht nur eine Flensburger Familie, sondern sehr, durchaus eine ganze Menge Familien jetzt hier. Und deswegen, wenn es dann irgendwelche, ich sag mal, unsittlichen Angebote gibt seitens unserer Wettbewerber oder Konzerne, die sagen, Mensch, wir würden gerne mal, dann müssten die sich ja mit den ganzen Familien einigen.
Ja, und die.
Und da gibt es natürlich immer einen, der sagt, nö, ich behalte das gerne. Und das ist halt gut so.
Ja.
Und deswegen fühlen wir uns in dieser Struktur halt auch extrem wohl. Also da mit den Gesellschaftern einen regen Austausch zu pflegen. Wir haben hier Family Days, wo also dann auch unsere Eigentümer dann vorbeikommen mit ihren Familien und dann stolz ihre Brauerei zeigen. Mhm. Und das ist die beste Versicherung eigentlich dafür, dass wir immer konzernfrei bleiben. Weil wir wollen uns halt auch nicht in solche Quartalsberichte und solche Sachen hineinpressen
lassen. Ja, ich habe in den letzten Geschäftsbericht mal so kurz reingeguckt. Gegen den Trend gehen ja eure Zahlen auch nach oben. Ne? Also ihr habt ja sogar ganz guten Umsatz gemacht, was so die Gesamtsache ausgeht. Ne?
Na gut, das sind wir jetzt bin ich der Kaufmann hier.
Ja, Hause, ja. Nicht zufrieden, nie zufrieden.
Nie zufrieden. Es geht immer besser.
Ja.
Also nein, also über die ganzen Jahre hat die Flensburger Brauerei, glaube ich, einen sehr, sehr guten und soliden Weg hingelegt. Jetzt ist der Biermarkt ein schwieriger Markt.
Ja.
Das muss man einfach sagen.
Also
Bierabsatz geht einfach seit mindestens 20, 30 Jahren zurück, jedes Jahr.
Weil weniger Alkohol getrunken wird oder weil auch Wein reindrängt? Also, oder kann man das gar nicht so sagen?
Ja, die Leute trinken schon andere Sachen. Also die Leute trinken ja deswegen nicht weniger. Also ich glaube, rein biologisch trinkt man, glaube ich, auch mal gut 700, 750 Liter Flüssigkeit. Das muss man einfach rein biologisch zu sich nehmen. Also das ändert sich ja nicht. Aber man trinkt immer andere Sachen. Aber ich glaube, es kommt viel mehr Wasser dazu. Mhm. Jetzt in jüngerer Zeit kommt auch deutlich mehr Aperol oder Lillet halt dann in der Gastronomie hinzu. Also es gibt schon noch Sachen. Viele Verwendungsanlässe, wir sprachen über Mittagstische und das fallen einfach auch weg. Mhm. Also so dieses früher ein Bier, Sie hatten es gesagt, so auf der Arbeit gab es noch ein Bier und die nicht im Lachen, das sind einfach Verwendungsanlässe, die wegfallen. Und die kommen auch nicht wieder. Da kann man als Brauerei auch machen, was man will. Also deswegen braucht man auch solche alkoholfreien Varianten, um halt dann auch sowas bedienen zu können, weil sonst ist man einfach raus.
Wie weit spüren Sie denn solchen Trends nach? Oder wie, also wenn man sagt, okay, da tut sich jetzt gerade was auf dem Fassbrausemarkt oder sollen wir da und damit einsteigen? Sie hatten jetzt gerade Lillet, das kommt dann durch irgendein Lied, ist plötzlich sowas in aller Munde. Ja. Also wie sehr haben Sie da eine, also im Marketing eine Beobachtungsstrategie oder sowas? Oder wird das
ja. Also wir sind natürlich alle sehr, sehr sensibel und hellhörig, haben da auch natürlich über unser Agenturennetzwerk immer dann die Fragen draußen, was passiert da draußen. Wir gucken halt dann auch über Marktforschung, was passiert. Und ansonsten kann ich nur sagen, jeder, der einfach mit offenen Augen durch die Welt geht, ich meine, da sind ja auch, am Ende sind wir auch alle Kunden, merkt ja auch selber, was passiert und was in seinem Freundeskreis passiert. Mhm. Und wenn ich jetzt hier irgendwo in die Gastronomie gehe und auf die Tische gucke, dann habe ich natürlich einen Blick und gucke halt, wie viel Gläser Bier da steht und was da sonst noch so steht. Und dann merkt man da schon über die Zeit, dass da sich Dinge verändern. Und in diesem Umfeld hat die Brauerei es geschafft, sich trotzdem gut zu halten und dann auch eine Position sich zu erarbeiten, wo man halt dann auch so ein bisschen Ecken und Kanten hat und dann auch sich ein Stück weit eine Alleinstellung hat. Also ich glaube, es gibt wenig Biermarken im deutschen Markt, die so eigenständig sind. Da gibt es so, ich sag mal, so zwei, drei, vielleicht Handvoll, die man so im Kopf hat, wo man sagt, okay, die Dinger sind anders und sind halt einfach nicht nur einfach ein Bier, sondern man verbindet irgendwie ein Bild damit, eine Lebenseinstellung damit und das macht dann halt auch dann den Erfolg aus.
Ja, wir haben es, glaube ich, im Vorgespräch, deswegen muss ich mal aufpassen, diese Vorgespräche sind immer gefährlich. Da haben wir schon erzählt.
Nein. Streng vertraulich.
Aber es waren ja diese 580.000 Hektoliter, die sie, glaube ich, 2023 weltweit in knapp 50 Ländern verkauft haben. Und wir haben jetzt mal vorhin gerechnet, also ein Hektoliter, 100 Liter, also reden wir von 58 Millionen Liter. Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Kann man sich also kaum vorstellen, wie viele Schwimmbäder das sind. Ne? Also das ist sehr viel.
Schöner Vergleich.
Das ist so ein Galileo-Vergleich.
Ja, ja.
Ich muss aber mal aufpassen. Wie viele Blauwale sind denn das?
Ja, aber es wird in diesem Moment vielleicht der ein oder andere Mathelehrer von mir früher da sitzen und gerade einen Rechenfehler nachweisen. Deswegen bin ich da ganz vorsichtig.
Naja, die stellen aber wir aus, deine gesagt, Mathelehrer.
Wenn wir wirklich von 58 Millionen Litern sprechen und dann sagen wir, naja, ein Drittel durch, ne, also mal drei, dann haben wir diese 0,33 Flaschen. Also sind wir über den Daumen jetzt bei 150 Millionen Flaschen.
Richtig.
Ne? Und wie viele Flaschen gibt es denn wirklich? Also von diesen Plopflaschen. Also die das sind ja Pfandflaschen, die kommen ja zu euch zurück, werden hier gewaschen, wieder aufbereitet. Also wie viele, gibt es da eine Zahl zusammen? Wie viele von diesen Glasflaschen sind gerade weltweit ungefähr im Umlauf? So über den Daumen?
Über den Daumen, ich würde mal sagen, ungefähr zwischen 8 und 10 Millionen Flaschen. Mhm. Weil vieles befindet sich natürlich in den Kellern unserer Kunden.
Ja. Also, ich glaube, Studenten.
Ja, also ich meine, man ist überrascht, wie viele Pfandflaschen man im Keller noch irgendwo
findet. Balkone sind voll da.
Ja. Balkone. Aschenbecher hatten wir gerade, ja.
Genau, gerade auch im Sommer. Also man geht halt los, kauft, man bringt aber nicht sofort das Lego zurück, weil passt halt gerade nicht. Und schwupp, stehen immer zwei, drei Kästen irgendwo rum. Deswegen braucht man natürlich immer einen gewissen Grunddurchsatz. Wobei man sagen muss, im Ausland sind es keine Pfandflaschen,
okay,
sondern Einwegflaschen. Die sind auch ein bisschen anders. Die sind okay. sehen zwar genauso aus, sind aber ein bisschen dünner vom Glas, weil die sind halt eigentlich nicht dafür gedacht, dass sie zurückkommen.
Okay.
Weil es ist, glaube ich, auch also weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll, halt dann die Flaschen irgendwo aus dem weiten Ausland zurückzuholen.
Ja. Aber trotzdem Glasflaschen, keine Plastikflaschen.
Nein, das sind Glasflaschen. Das ist einfach, weil wir wollen halt, dass es ploppt und dann der Bügel geht halt nicht mit Kunststoff zusammen, eine Kunststoffflasche. Und deshalb haben wir gedacht, okay, dann gibt es halt andere. Aber die Flaschen, die wir in Deutschland haben, die sind schon dafür gemacht, dass sie zurückkommen. Und sind auch dafür gemacht, dass sie normalerweise 40 Mal befüllt werden.
Also 40 Mal, okay.
So. Und eigentlich hoffen wir immer, dass wir die Flasche rechtzeitig wiedersehen und dass wir dann halt auch wieder etwas da Gutes reinführen können.
Wäre denn höheres Pfand eine Lösung oder gibt es der Gesetzgeber vor? Oder
ich finde, diese 7 Cent sind wirklich nervig, ne? Weil das ist so irgendwie, wo man mal denkt, ah, das würde ich auch fast am liebsten in Altglascontainer werfen.
Ja, genau, das Pfand ist ja der Schutz dafür, dass wir die Flaschen nicht wirklich über das Altglas entsorgen und dass wir es wiederbekommen. Weil der Pfand ist ja nur ein Teil dessen, was die Flasche wirklich kostet. Ja, ist ja auch ist ja eigentlich eine Leihgebühr.
Ja, ja.
Oder so und kein Besitz. Also insofern, deswegen hoffen wir mal, dass die auch entsprechend alle damit sorgfältig umgehen und die auch wiedergeben.
Natürlich.
Der Pfand, oder das Pfand kann selber einen, also kann man selber bestimmen.
Achso,
und deswegen sind auch Bügelverschluss etwas höher befandet als normale Flaschen. Aber es reicht nicht. Und ich glaube, am Ende ist es auch egal, weil für den Verbraucher ist es halt so eine Art durchlaufender Posten.
Genau, das
also man gibt einmal das aus und kriegt es dann wieder und dann ist es gut.
Aber ich habe die auch lange nicht mehr einzeln abgegeben, deswegen. Also
nee, aber auch ein Kasten ist ja auch das Gleiche.
Da kriegt man ja den Kasten. Das habe ich. Ich weiß nur sonst, wenn ich mal irgendwo eine einzelne Flasche waren es immer irgendwie diese 7 Cent.
Hatte
ich
18 sind es normalerweise und jetzt auf der Flasche sind 15.
Ja, okay.
Und wenn sie den Kasten zurück sind, 4,50.
Ja.
Also dadurch, dass sie es halt irgendwann mal ausgegeben haben und dann wiederbekommen. Und
ist das ja ein durchlaufender
Jahr. Normalerweise halt gleich wieder im Kasten anlegen, fällt es ihnen auch nicht.
Das Ziel ist ja, habe ich auch jetzt nur gelesen, dass sie bis 2045, glaube ich, klimaneutral werden wollen. Wie wird denn eine Brauerei klimaneutral? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist echt ein langer Weg. Also man muss jetzt wissen, eine Brauerei zu betreiben, ist eine relativ intensive, also energieintensive Kiste. Mhm. Weil eine Brauerei funktioniert normalerweise über Dampf. Mhm. So, und für Dampferzeugung brauchen sie halt Strom oder Gas oder also irgendeinen fossilen Brennträger. Und Dampf können sie nicht speichern. Das heißt, sie müssen immer genau so viel Dampf erzeugen, wie sie halt gerade für die Produktion brauchen. Und die Technik geht ja auch da weiter. Und wenn sie heute ein neues Sudhaus bauen können, eine neue Brauerei bauen können, dann bauen sie die Brauerei so, dass sie mit Warmwasser funktioniert und nicht mit Dampf. Mhm. Also das geht schon mittlerweile. Und genau das ist auch der Weg. Also wir werden hier am Standort ein neues Sudhaus bauen, so im Moment der Plan, in den nächsten 2-3 Jahren. Was dann mit warmem Wasser funktioniert. Und warmes Wasser kann man wieder speichern.
Oh ja.
So, und jetzt kann man natürlich anfangen über regenerative Energie. Also wir haben mittlerweile Solarflächen auf dem Dach. Kann man anfangen, selber Strom zu erzeugen und das dann auch in warmem Wasser speichern. Das heißt, das, was zum Beispiel am Wochenende halt dann an Strom oder Energie anfällt, wird dann in Warmwassertanks gefahren und wird dann halt über die Woche halt dann zum Brauen verwendet. Und so fangen sie an, nach und nach, Schritt für Schritt, sich dann von fossilen Brennträgern zu trennen.
Und das ist bis 2045, klingt immer so ganz weit in der Zukunft, aber wenn wir ehrlich sind, ja, eigentlich nur noch 21 Jahre, ne?
Wollte ich sagen, ist gar nicht, so weit weg und neue Sudhäuser sind dann auch dafür gemacht und auch aufgebaut, dass man sie auch theoretisch dann mit Wasserstoff betreiben kann und ähnlichen Sachen. Also wir stellen uns selber als Brauerei halt dann jetzt für solche Technologien auf. Folgen einfach dann dem, was da dann kommt. Weil wir wissen ja gar nicht, was so der Energieträger der Zukunft ist. Insofern einfach nur das Bekenntnis unsererseits zu sagen, weg von den fossilen Brennträgern hin und erstmal selber Strom erzeugen. Also wir haben jetzt seit jüngstem halt Energie, also Photovoltaikanlagen, die in der Spitze 15% unseres Energiebedarfs decken.
Ja, okay.
So, und dann fangen wir an. E-Autos, E-Stapler, was immer halt dann auch irgendwo mit Gas oder mit Benzin betrieben wird, in Frage zu stellen, kann das weg oder kann man das anders machen? So, wenn man dann feststellt, okay, es geht halt, umstellen. Es gibt auch Sachen, ich sag mal, ich glaube, im Moment ist es halt relativ schwierig, halt dann mit dem Laster über lange Entfernung mit dem E-Laster zu fahren. So, also dann machen wir es halt heute noch nicht. Aber
das im Blick zu behalten.
Zu gucken und zu sagen, okay, wir machen das, weil wir es einfach tun wollen, das ist einfach wichtig. Und so werden wir uns halt auch dann auf den Weg bewegen. Wir wollen eigentlich bis 2032 40% unseres Energiebedarfs dann auch schon CO2-neutral.
Gerade einmal zu Thomas rüber, er hat ja die Zeit im Auge. Wir haben natürlich unserem lieben Gast wieder was verschwiegen. Ich habe es verschwiegen. Nein, gar nicht. Wir haben immer
eine kleine Überraschung.
Das machen wir am Ende immer. Das nennt sich unser Umtrieb der Woche. Was treibt mich gerade um? Das kann aber auch was sein, was die letzten Tage, Woche war. Was treibt mich gerade um oder hat mich umgetrieben? Womit habe ich mich beschäftigt? Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, aber Sie können ja im Hintergrund, Sie sind ja multitaskfähig als Geschäftsführer, ist kein Problem, also, einfach zu sagen, damit wir dann gleich die Geschichten erzählen können, was uns gerade umtreibt, bevor wir...
Genau, also jeder von uns hat 1 bis 2 Minuten Zeit, seinen Senf dazuzugeben, was ihn gerade positiv oder negativ irgendwas kann. Der Nachbar sein bei Ihnen, der jetzt irgendwie da mit seinem Rasenmäher zu laut ist. Aber es kann aber auch ein toller Erfolg der Brauerei sein. Das ist also vollkommen wurscht.
Wir haben ja Zeit, sich nebenbei was zu überlegen. Wenn wir Sie noch mal ganz privat fragen, nein, ganz so schlimm wird es nicht, aber Sie sind ja, glaube ich, oder habe ich gelesen, in Berlin, glaube ich, geboren.
Ja.
Und waren auch mal in den USA, haben dort gearbeitet, Marketingmensch, Chibo, also sind ein bisschen rumgekommen schon.
Richtig.
Und jetzt sind Sie ja seit einigen Jahren in Flensburg, auch erst Marketing, dann jetzt seit Anfang des Jahres Geschäftsführer.
Ja.
Wie war denn der Kulturschock für Sie zu sagen, als Berliner, der ein bisschen auf rumgekommen ist und jetzt hier im Norden gelandet?
Eigentlich war es gar kein Schock. Also erstens kenne ich den Norden. Ich habe 28 Jahre in Hamburg gelebt.
Ja, okay.
War bei der Marine. Also ich auch hier oben halt dann damals noch in Olpenitz und aber auch schon in Flensburg. Und dann weiß man auch, wie es sich anfühlt, wenn der Regen von der Seite kommt.
Ja,
also
insofern, genau.
Also insofern eine schöne Headline.
Ja, war es jetzt kein Schock. Und man muss sagen, die Flensburger machen es einem echt extrem leicht anzukommen.
Okay.
Also nun bin ich auch jetzt schon mal ein bisschen rumgekommen und wirklich, also gut, wenn man Menschen halt dann mit einem Lächeln begegnet, dann kriegt man auch ein Lächeln zurück, das war schon wirklich eine Wucht, also würde man sagen.
Echt, toll.
Das war echt, also als Berliner würde man sagen Bombe.
Also Sie fühlen sich richtig.
So, und deswegen kommt man halt wirklich sehr, sehr leicht in Kontakt, also nicht nur die Menschen hier im Unternehmen, sondern auch auf der Straße. Wenn man Leute vernünftig behandelt, und ich glaube, natürlich ein Stück weit überall so, aber es gibt wirklich sehr, sehr wenig Muffelköpfe hier. Auch wenn man denen immer nachsagt, die sind ein bisschen wortkarg, das macht ja nichts, müssen nicht alle sappeln. Aber
das stimmt ja auch nicht. Also es sind auch nicht alle Kölner nett zum Beispiel.
Nein, so. Deswegen, also Stereotypen, aber das hat schon extrem gut funktioniert. Und
geht das auch, also Sie als Berliner oder die Berliner Taxifahrer netter oder die Flensburger?
Das ist ja auch Stereotyp.
Ja, also auch so.
Ist so ein Stereotyp.
Also ich glaube, das ist so, erstens ist ein Stereotyp. Ich muss zugeben, dass ich manchmal Taxifahren in Flensburg als sehr anstrengend empfinde, weil Ich denke mir so, also wenn ich irgendwie noch mal ein zweites Leben habe, werde ich, glaube ich, Taxifahrer in Flensburg und mache einfach mal einen auf, weil ich kriege eigentlich, wenn ich ein Taxi brauche, kriege ich kein
Problem. Ja, stimmt. Ja.
Und das finde ich halt nur ein bisschen schade. Ja. Da muss man sagen, ich habe das Gefühl, es geht alles für Krankenfahrten.
Also um dieses Stereotyp zu widerlegen, mir hat mal ein Kölner Taxifahrer, weil er keine Lust hatte, mir Wechselgeld zu geben, hat er mir Trinkgeld gegeben, hat er gesagt, lass mal stecken, weil er keinen Bock hatte, das Wechselgeld rauszurücken. Das ist auch also schön. so viel dazu. Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, vielleicht fange ich an mit dem Umtrieb der Woche und dann können Sie sehen, also das hört sich jetzt ja so wild an oder so, es ist gar ganz einfache Sache.
Klaust du uns jetzt nicht?
Mit Sicherheit nicht. Wir denken uns jetzt im Kopf den Jingle, den ich dann als einziges nachträglich einfüge. Und mein Umtrieb der Woche ist es, ich bin ja Nordfriese auch von Haus aus und bin jetzt leider nur eine Woche wieder hier und da nehme ich halt alles mit, was ich kriegen kann, Landschaft, Menschen und so weiter und so fort, bevor es wieder zurück in die schöne Klingenstadt Solingen geht. Und was mir.
Darf ich Ihnen übrigens sagen, ich habe auch 16 Jahre lang ganz in der Nähe von Solingen im Bergischen Land gelebt.
Oh, ja, wo also genau?
Zwischen Wuppertal und Velbert in Nevegies.
Ja, okay, ja.
Bei der wunderbaren, gibt es eine wunderbare Kirche. Und im Bergischen Land, ich glaube, Sie kennen es ja, werden die Kinder mit dem Regenschirm geboren, weil es da auch gerne mal regnet. Insofern ist auch
das. Also subjektiv gesehen habe ich eher das, also momentan, na gut, das ist vielleicht ja auch schon ein paar Jahre her, aber subjektiv ist er eigentlich für meine Verhältnisse zu viel Sonne. Also
warm
und Sonne, das ist nicht. Nein, auf jeden Fall, was ich hier an jeder Ecke sehe, in vielen Dörfern, in Dänemark, aber auch hier in Deutschland immer mehr, also Vesbü, Medelbü, überall sind die solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeigen, die ja nun wirklich leicht zu montieren sind und die eine Wirkung haben. Mhm. Also die macht, also das einer macht, wenn man schon sich von Weitem einfach Alarm, rotes Warnzeichen und dann wird die Geschwindigkeit angezeigt und man fühlt sich sehr schnell, also erinnert, Dankeschön, ein bisschen runterbrüllen. Also ich glaube, ich habe jetzt leider keine Statistik parat, aber ich glaube, das bringt tatsächlich was und ich freue mich, dass das hier in vielen Ortschaften so ist, gerade hier, wo alles so ein bisschen weiter ist, da jagt man vielleicht auch mal durch so ein Dorf eher ein bisschen schneller durch. Und sowas gibt's halt in Solingen überhaupt nicht. Das habe ich einmal nur gesehen und da haben sie es eher dazu genutzt zu sehen, wie schnell man eigentlich fahren kann in der Stadt. So tatsächlich kein Witz, Steinstraße. Und da würde ich mir wünschen, dass oder frag mich einfach, warum Städte wie Solingen, aber auch Remscheid, Wuppertal und drumherum sowas nicht auch machen. Also da ist es eher so ein bisschen.
Die Antwort ganz einfach: Wenn Sie das Kraftverkehrsbundesamt in der gleichen Stadt haben, dann können Sie den Führerschein ja auch selber vorbeibringen. Und wenn Sie das einmal gemacht haben, dann fahren Sie beim zweiten Mal einfach langsamer.
Ja, vielleicht. Wir hoffen das mal. Aber ich hoffe, dass das einfach vielleicht auch mehr Schule macht, weil es tatsächlich vielleicht ein bisschen was bringt. So, das war mein kleiner Umtrieb der Woche. Genau.
Herr Schumann, wollen Sie? Wie Sie würden?
Mich treibt, auch wenn das ja schon wieder ein paar Tage her ist, jetzt immer noch das Thema Fußball um. Oh ja, nicht, weil ich nicht so ein großer Fußballfan bin, aber weil ich mich immer gefragt habe, wo ist denn jetzt eigentlich der Effekt fürs Bier beim Fußball geblieben?
Also haben Sie nicht so...
Nee, das war halt wirklich, also die ganze Fußballzeit, also es war sicherlich schön, es gab auch tolle Gastronomen, die ganz viel für die Gäste gemacht haben, Public Viewing gemacht haben. Mhm. Aber das Wetter war so kalt draußen und die Gastronomie fiel so viel aus. Ich glaube, wir haben alle mehr drin gesessen und drin geguckt als draußen. Ja. Mhm. Und ich glaube, wir alle Brauer haben uns viel mehr von der EM erhofft, als es nachher kam. Ja. Und selbst wenn ich die Bilder der Schotten oder der Holländer gesehen habe.
Ja. Also, getrunken haben die zumindest.
Getrunken haben sie dann auch in den Städten, aber das natürlich, dafür sitzen wir einfach am Tellerrand der Nation.
Ja.
Haben wir nichts mitbekommen.
Ja.
Und das trotzdem, ich habe mich über schöne Spiele gefreut. Das hat mich gefreut. Aber es treibt mich noch so ein bisschen um, dass ich sage, wo sind jetzt eigentlich die Hektoliter geblieben,
die
man uns dann eigentlich alle versprochen hatte.
Okay, vielen Dank.
Mein Umtrieb ist sehr persönlich, weil ich das gerade gestern erlebt habe. Wir Männer sind ja so ein bisschen die Vorsorgemuffel und gehen nicht so immer, vielleicht nicht alle. Also ich bin da zum Glück, Thomas weiß das, relativ häufig beim Arzt oder lasse eben alles durchchecken und war gestern, hatte ich sozusagen mal diesen Dreijahres-Check, wo alles durchgecheckt wird. Oder vorgestern hatte ich das und gestern kamen die Ergebnisse. Und ich bin halt so ein kleiner Hypochonder, der immer denkt, oh Gott, es ist wahrscheinlich, ich habe schon also alles geplant, den Klinikaufenthalt.
Endstadium.
Und dann sagte mein Arzt halt, ja, du hast super Werte, ist alles in Ordnung, Leberwerte, alles in Ordnung. Und das hat mich so umtrieben, weil man sich so viel Gedanken macht um Nichtigkeiten oft oder sich manchmal Sorgen macht um Dinge, die, und dann denkt man, okay, es ist doch so wichtig, dass ich gesund bin und wie schön das ist und wie, dass man sich eigentlich, ehrlich gesagt, zu selten darüber freut, dass man gesund ist. Das war mich so umtrieben irgendwie in dem Moment, wo ich sage, du kannst da auch viel dankbarer sein noch für, dass man gesund ist. Ja, das war so mein Umtrieb gerade dadurch inspiriert so ein bisschen, weil in so einem Krankenhaus sieht man, Krankenhaus war es nicht, im Wartezimmer sieht man auch viele Menschen mit schweren Krankheiten und so. Ja. Und da denkt man, oh, sei dankbar, solange es so ist.
Genau. Ja, und damit beenden wir unsere kleine Therapiesitzung und sagen vielen Dank, Herr Schumann. Ja, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Und dass wir hier so schön bewertet wurden. Und dann sprechen wir gleich noch ganz kurz ohne Mikrofon ein bisschen weiter. Und
ja, danke.
Dankeschön.
Ja, tschüss. Vielen Dank.
Danke.
Fürs Kommen und auch für die Chance, einfach mal hier ein paar Sätze sagen zu dürfen und einfach mal mit Ihnen zu plaudern. Hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.